Ja, dann herzlich willkommen allerseits. Das Thema des heutigen Abends sind die vier Ibifada. Und immer möchte ich alle einladen, wenn irgendwas nicht klar ist oder Fragen bestehen oder Anregungen oder ich irgendwas sage, was jemand nicht passt, sich dann bitte gleich zu Wort zu melden. Ja, vier Ibifada, die gehören zu den 37 Bodhipakya-Dhamma. Da werde ich dann auch noch ein bisschen was drüber sagen. Die sind da praktisch so ein bisschen eingebettet, natürlich auch in dem achtfachen Pfad und so weiter. Ja, und mir ist aufgefallen, von diesen 37 Bodhipakya-Dhamma ist es die Vierergruppe, die eigentlich ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Ich habe schon unzählige Vorträge über die fünf Kräfte, über die sieben Erleuchtungsglieder, über den achtfachen Pfad gehört, aber da hört man relativ selten was drüber. Dann habe ich mir mal gedacht, na, das ist ja interessant, beschäftige ich mich mehr damit. Und mir ist dann eben aufgefallen, wenn man im Pali-Wörterbuch vom Santutto zum Beispiel nachschaut, da gibt es das Wort Idi, das heißt einerseits Gedeihen, Erfolg, Vollendung, und andererseits kann es auch übersetzt werden mit übernatürliche Kraft, Fähigkeit oder Erreichung. Und das Wort Idipada, das wird dann als Element magischer Kraft, Grundbedingung magischer Kraft übersetzt. Das fand ich eigentlich ganz interessant, dass das, wenn man dann den Text durchliest, teilweise auch tatsächlich so definiert wird, dass das zum Erreichen von magischen Fähigkeiten die Basis ist. Aber ich denke, dass das viel zu kurz greift. Und dass man dem Idipada das in Anführungszeichen ein bisschen Unrecht tut, wenn man sie so übersetzt als die Machtfährten. Klar, die kann man so natürlich anwenden, aber ich habe mal eine Übersetzung gehört, die mir sehr gut gefallen hat, die vier Wege zum Erfolg. Mir ist dann irgendwie aufgefallen, dass das eigentlich für viele Dinge eine sinnvolle Vorgehensweise ist. Wenn wir diese vier Idipada kennen, dann können wir eigentlich, das gibt uns eine Struktur, wie wir vorgehen. Aber dazu später mehr. Jetzt will ich erstmal nochmal bei dieser Begriffsklärung weitermachen. Dann habe ich im buddhistischen Wörterbuch nachgeschaut. Das heißt, Machtfährten nennt man vier folgende Eigenschaften, weil diese zu der damit verbundenen Macht im Sinne eigenes Führers den Weg angeben. Das ist ganz interessant. Erstmal versteht man gar nicht, was damit gemeint ist, aber das ist das, was ich danach erklären möchte, dass das eine gewisse Struktur ist, wie man vorgeht. Das ist, glaube ich, der große Wert dieser Aufzählung der vier Machtfährten, dass es uns eigentlich aufzeigt, wie man zweckweise vorgehen will, wenn man was erreichen will, zum Beispiel eben magische Fähigkeiten oder aber ganz einfache Dinge, wie man möchte zum Beispiel eine Führerscheinprüfung bestehen, dann würde man das also machen. Ja, jetzt im Sinne eines Führers den Weg angeben, das zeigt praktisch immer auch, wie man vorgeht. Und weil sie im Sinne einer Vorbereitung zu der das Pfadergebnis bildenden Macht die Fährte bilden. Das ist auch ein Satz, den man nicht so leicht versteht. Aber wenn man sie Fährte, das ist praktisch was, was man nachläuft und dann irgendwann da ankommt, wo meinetwegen das Reh zu finden ist. Also ich fand das jetzt relativ unverständlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber es ist natürlich dann ein Grund, sich ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. Weil erstmal wollte ich nicht wirklich nur wissen, was ist das eigentlich. Und mir ist dann wirklich aufgefallen, das ist ein Thema, das man sich ein bisschen erarbeiten muss. Und jetzt nenne ich die vier einfach mal, wie sie im buddhistischen Wörterbuch genannt werden. Das ist die Konzentration der Absicht, begleitet durch Anstrengung. Konzentration der Willenskraft, begleitet durch Anstrengung. Konzentration des Bewusstseins, begleitet durch Anstrengung. Konzentration des Erwägens, begleitet mit Anstrengung. Das Wort Bewusstsein, das Pali-Wort, das hier verwendet wird, wird eigentlich Chitta Samadhi genannt. Also Konzentration des Bewusstseins. haben jetzt irgendwie das Pali-Wort Chitta nur für die Pali-Kenner unter uns.
Konzentration des Geistes.
Ja, aber hier haben wir eben das Bewusstsein. Also ich habe das so geschrieben.
Ja, ist nicht falsch.
Ja, genau. Darum habe ich gesagt, Chitta ist eigentlich nicht Bewusstsein, sondern Vijnana, meine Liebe.
Taucht öfter auf so.
Ha?
Das taucht öfter in der Übersetzung auf.
Mhm. Ja, genau. Nur, dass wir eben wissen, was gemeint ist. Und bei der Willenskraft, das ist relativ einfach, das ist Virya. Und die Konzentration des Erwägens ist Vimamsa Samadhi. Okay. Hätte jetzt vorher auch nicht gekannt. Gut. Jetzt kommt aber ein Satz, der mich aufhorchen, auch horchen ist falsche Wort, da haben wir gelesen. Ja. Also, wer auch immer ihr Mönche, die für Macht werden, verpasst hat der den rechten zur Leidensversiegung führenden Pfad. Wer aber ihr Mönche, die für Macht werden, erreicht hat er den rechten zur Leidensversiegung führenden Pfad. Na, das klingt doch irgendwie so, wie wenn man es wirklich anschauen sollte. Weil den achtfachen Pfad oder den zur Leidensversiegung führenden Pfad zu verpassen, das klingt eigentlich wie die Höchststrafe für einen buddhistischen Praktizierenden. Und jetzt gehen wir nochmal zurück, das ist jetzt mal nur die Definition von dem Buch. Und dann als Vorbemerkung, dass die vier Idipade eben natürlich im Kontext der vier edlen Wahrheiten gelehrt werden, wie Dukkha eben entsteht und wie es zum Ende kommt, das müssen wir immer so als Background haben. Da geht es also nicht primär darum, irgendeine magische Fähigkeit zu entwickeln, damit man aufschneiden kann oder übers Wasser laufen, damit man sich die Fähre spart oder so, sondern es geht wirklich um die völlige Befreiung letztlich.
Ja, das war aber praktisch schon, man denkt, das ganz übers Wasser laufen, ne?
Ja, oder man hätte hier einfach reingehen können, zum Beispiel zur Wand oder so, ne? Aber naja, können wir ja dann vielleicht beim Heimgehen. Okay, also wie ich vorher schon erwähnt habe, die 37 Bodhipatya-Dhamma zur Erleuchtung gehörenden Dinge, da gibt es eben 7 Themenkomplexe und ihnen ist jeweils in der gruppierten Sammlung auch ein eigenes Buch gewidmet. Und das unterstreicht eben auch die Wichtigkeit, die werde ich jetzt mal hier kurz aufführen. Und da ging es mir eigentlich ein bisschen darum, weil ich mich gefragt habe, ja, warum werden die jetzt gelehrt und warum sind das die 7? Ja, zum Beispiel die Brahma-Viharas wären da ja jetzt nicht dabei, sind ja auch wichtig. Zum Beispiel, da würde man einiges finden, die Paramis sind jetzt auch nicht direkt genannt. Warum wird das jetzt praktisch jetzt in nur 7 Gruppen da aufgenommen? Ja, das erste ist der achtfache Pfad. Und das ist natürlich ein zentraler Punkt, das leuchtet da sofort ein, weil das ist eben erstmal das Tolle an der Lehre des Erwachten, dass er sagt, es gibt einen Weg. Es gibt ja andere, sagen wir mal, Leute, die von sich behaupten, dass sie erwacht sind und die sagen, ja, das ist irgendwie so passiert, aber nein, schwierig zum sagen, was man da machen muss. Das ist zwar dann schön, da kann man sich mit Freude üben, dass jemand erwacht ist, aber für uns relativ wenig hilfreich, weil dann weiß ich zwar, dass prinzipiell geht, aber nicht wie. Und das Tolle am achtfachen Pfad ist eben, dass er uns eben einen Weg aufzeigt. Ja? Und zwar im Prinzip zeigt es einfach auf, was soll man entwickeln und was soll man lassen. Und dann gibt es eben diese 3 Oberbegriffe, wie man sagt, Panya, Weisheit, tugendhaftes Verhalten, Sila und die Geistesschulung, Samadhi. Und ich habe mal gehört, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, ob das so stimmt, aber es war wohl ein relativ bekannter Schüler von Ajahn Mun, der immer wieder darauf hingewiesen hat, dass es eben Panya Sila Samadhi und nicht Sila Samadhi Panya heißt. Das stelle ich mal einfach so in den Raum. Wer Lust hat, kann das mal ein bisschen reflektieren, das ist aber auch ein Thema des heutigen Abends. Also der achtfache Pfad zeigt uns eben auch, was entwickelt werden soll, zum Beispiel Samadhi, und was aufgegeben werden sollte, zum Beispiel das Töten von Lebewesen. Und die 4 Satipatthana und die 4 Samapatthana vom Samadhi-Teil, die sind auch in den Idipada vertreten. Also man sieht, das ist so, dass sie teilweise überschneiden, diese Eigenschaften. Gut, Das nächste, was es gibt, das sind die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Das ist Satipatthana. Und die zeigen uns eben auf was wir unsere Achtsamkeit richten sollen. Das ist so quasi eine Fußnote, wenn man so will, zum achtfachen Pfad. Das heißt, wen das ihm zum Ende von Dukkha führen soll. Nämlich im Moment auftretende körperliche und geistige Phänomene. Ja, das ist eigentlich das, was wir da normalerweise anschauen. Man kann sich auf alles Mögliche konzentrieren. Da habe ich mir zum Beispiel gedacht, nein, es gibt ja Leute bei so Computerspielen, die können sich da stundenlang konzentrieren. Wenn sie einen kleinen Fehler machen, verliert man Leben. Das hat mich ja so ein bisschen fasziniert in meiner Jugend. Da gab es Leute, die an so einem Automaten standen konnten, in meinem Tischtennisverein, die haben dann eine Stunde da gespielt und praktisch keinen Fehler gemacht. Das war unglaublich, welche Konzentration man da hat. Aber üblicherweise führt das jetzt nicht zum Erwachen. Das heißt, man braucht ein geeignetes Objekt. Und da helfen uns eben die Satipatthana weiter. Das nächste wären die vier rechten Anstrengungen. Und die beschreiben eigentlich die Vorangehensweise, wie Heilsames gefördert und Unheilsames verringert wird. Was soll ich machen? Naja, eben das Heilsame versuchen zu entwickeln und wenn es da ist, aufrechterhalten. Und das Unheilsame, wenn es da ist, versuchen abzuschwächen, loszuwerden und wenn es noch nicht aufgestiegen ist, am Aufsteigen hindern. Was natürlich auch damit zu tun hat, mit welchen Leuten man sich dann umgibt oder was man immer als geistiges Objekt hat. Ja, das nächste, da sind wir dann gleich bei unserem Thema. Also der Wert, finde ich, von diesen vier rechten Anstrengungen, das ist wirklich, dass wir eine konkrete Vorgehensweise haben. Ja, weil oft fragt man sich, ja, wie soll ich das machen? Ja, aber das ist zum Beispiel ganz einfach. Wenn ich merke, mein Geist ist zerstreut, naja, dann versuche ich, den einfach wieder auf das zu richten, was gerade zielführend ist. Weil das Hauptproblem ist ja eigentlich Ablenkung, wenn man so will. Was unsere Klarheit irgendwie trübt. Und das führt dann letztlich auch dazu, dass irgendwelche Hindernisse sich dann immer mehr ausbreiten, weil man es eben am Anfang schon gar nicht mehr kennt und steigt dann da so ein und irgendwann merkt man es vielleicht, naja, dann bringt man den Geist einfach wieder zu. Und das ist eigentlich dann die Vorgehensweise bei diesen sogenannten vier rechten Anstrengungen. Manchmal wird das auch mit große Kämpfe übersetzt. Ja, jetzt haben wir die vier Wege zum Erfolg. Und das beschreibt die Reihenfolge der Vorgehensweise, um ein weltliches, das sage ich mal, oder überweltliches Ziel zu erreichen. Ja, also, ich würde jetzt sagen, das können wir wirklich auf viele Dinge anwenden. Erst müssen wir etwas wirklich wollen. Das ist das Erste. Das wird ja manchmal, also ich habe einmal einen schönen Dhamma-Talk über die vier Padas vom Ajahn Kind schon gehalten, der hat gesagt, das ist ein Visionär, der irgendwie die Idee hat, man müsste das und das machen. Und dann kommt man auch beim zweiten, dann müssen wir aber gewisse Willenskraft einsetzen. Das ist ja manchmal bei Leuten, die haben tolle Ideen, aber dann kommt die nächste gute Idee und man macht letztlich nichts. Nö, die zweite Sache, wenn wir was wirklich wollen, ist, dass wir irgendwas machen, Energie reinstecken. Ja, das kann eben auch sein, jetzt in unserem Meditationskontext, dass wir unsere Methode raussuchen, die wir dann wirklich auch praktizieren und so weiter. Und uns dann auch nicht ablenken. Das heißt, man muss den Geist darauf ausrichten. Das, was wir vorher gesagt haben mit dem Chitta. Wir dürfen uns also nicht ablenken lassen. Wenn man sich ständig denkt, ja, wenn man es praktisch, wenn es einem nicht wichtig genug ist. Und da glaube ich, das ist das mit dem Geist ausrichten. Dass man wirklich sagt, okay, das ist nicht nur das Anfangswollen, sondern das ist das Dableibleiben. Ja, auch wenn uns jetzt jemand anruft und wir haben uns vielleicht entschlossen, einen Posatag zu machen, dann sagen wir nicht, naja, dann mache ich halt was anderes und gehe spazieren im englischen Garten und danach gehe ich noch in einen Kaffee und. Sondern man bleibt dabei, der Geist ist ausgerichtet. Und am Ende prüfen wir, das ist dann die vierte Edipada, ob das zielführend war und das Ziel erreicht worden ist. Da kommen wir aber noch näher drauf. Das ist jetzt nur so der grobe Überblick. Ich wollte einfach mal aufzeigen, was meiner Einschätzung nach, das ist jetzt natürlich nur eine limitierte Sicht, kann man anders sehen, der Witz von diesen Idipada ist, dass es uns eben aufzeigt, wie wir vorgehen sollen oder so, wenn wir Erfolg haben wollen. Ja, oder wo es dann vielleicht hapert, wenn ich immer sehe, ich bin nicht erfolgreich und nichts gelingt, ja, dann sollte man das einfach mal durchschauen und mache diese Schritte in der Reihenfolge. Ja. Dann gibt es nur die fünf geistigen Fähigkeiten oder fünf Kräfte, das ist nicht das Gleiche, aber die heißen zumindest gleich, darum werde ich es mal als eines behandeln, und wenn ich das Wort Kräfte höre entwickeln, dann denke ich irgendwie in so ein Fitnessstudio, ne, wo man dann vielleicht mit gewissen Geräten einzelne Muskeln, zum Beispiel im Rückenbereich, trainiert. Und hier wird uns eigentlich aufgezeigt, welche Qualitäten gezielt entwickelt und ausbalanciert werden müssen. Also so zwei Aspekte. Erstens gibt es einen Sutta, wo der Buddha erklärt, je höher diese Kräfte sind, umso höher ist die Realisierung. Also zum Beispiel jetzt beim Buddha eben sind die voll ausgeprägt, beim Arahat weniger, bei, sagen wir mal, Strom eingetretenen noch geringer und bei jemandem, der so ein bisschen sich für die Lehre interessiert, eben noch geringer. Also der Unterschied liegt in diesen fünf Kräften. Daraus kann man umgekehrt natürlich schließen, das ist das, was wir entwickeln müssen, ist aber jetzt auch nicht das Thema des heutigen Abends, sondern das zeigt eben nur den Kontext von dem Ganzen auf. Und was auch noch ein wichtiger Aspekt ist, gemäß Theorie, ist, dass man manche Paare ausgleichen sollte. Da gibt es so das Beispiel mit den zwei Pferdepaaren an einer Kutsche, dass man Weisheit und Vertrauen ausgleicht, also Panya und Sada, weil sonst teilweise blinder Glauben entsteht. Und bei der Weisheit, die keine wirkliche Weisheit durch direktes Sehen ist, sondern mehr was Intellekt ist, können natürlich dann auch Zweifel entstehen. Darum sollte es eben ausgeglichen sein. Und bei Geistessammlung und Energie ist es das Gleiche. Wenn wir uns zu sehr konzentrieren, dann kann das zur Schläfrigkeit führen, aber immer dann natürlich, wenn es nicht perfekt ist. Und wenn man zu viel Energie hat und der Geist eben nicht ruhig ist, dann führt es zur Aufgeregtheit. Darum sollten wir es ausbalancieren. Und das, finde ich, ist das Wichtige bei diesen Fähigkeiten, dass wir eben sehen, dies ist was, was wir gezielt entwickeln müssen und das sollte ein bisschen ausbalanciert sein. Und das Letzte, das sind dann noch die sieben Erleuchtungsglieder, die Bhujanga. Und die zeigen uns eigentlich eine zeitliche Reihenfolge auf, in der sie die heilsamen Qualitäten natürlich entwickeln. Wenn man also zum Beispiel Gleichmut oder Pity, was immer, auch entwickeln will, dann erweist sich ja schwierig, wenn man eben direkt damit anfängt. Ja, kann man das dann zwar irgendwie einreden, aber in der Regel fängt man eben damit Sati an und geht in der entsprechenden Reihenfolge vor. Das ist ein gewisser Aspekt von diesen Erleuchtungsliedern, dass wir sehen, die entwickeln sie weiter. Man übt also erstmal meinetwegen Sati, dann kommt die Wahrheitsergründung, dann vielleicht Pitti und so weiter. Und wenn das unten schwach ist, dann ist es anzunehmen, dass das nächste auch nicht so ganz toll entwickelt ist. Also das war jetzt so ein Überblick, wie wir die jeweils nutzen können, diese sieben Felder. Ja, und wie gesagt, die vier Idipada werden halt häufig auf das Erreichen der magischen Fähigkeiten reduziert. Und deshalb werden sie ziemlich häufig stiefmütterlich behandelt. Und der Ananda zeigt dann aber schön auf, wie das verständlich erklärt werden kann, und zwar ein Laienanhänger, der dann Zuflucht nimmt. Das Sutta will ich vorstellen, aber zunächst möchte ich noch auf die Dringlichkeit der Idipada hinweisen. Dass man wirklich sieht, das ist was Wichtiges, damit sollte man sich beschäftigen. Ja, gibt es bis jetzt irgendwelche Fragen?
Ja? Bis jetzt wollte ich von den Idipada noch nichts.
Genau. Jetzt habe ich eigentlich versucht aufzuzeigen, in welcher in welchem Kontext die Idipada sich befinden, eben im Kontext der vielen Wahrheiten und diesen 37 Bodhipakya damals. Und darum habe ich mal versucht, einen Überblick zu geben, damit man sieht, für welche jeweils eine dieser sieben Gruppen, wie man die für sich nutzen kann. Weil ich finde, das ist der zentrale Punkt von sowas, dass ich verstehe, warum hat der Buddha das gelehrt und wie kann ich das umsetzen? Ja, und wie gerade gesagt, bei den fünf Kräften hatte ich eben den Eindruck, das ist was, das muss man deshalb auch entwickeln, wie in so einem Fitnessstudio, dass man die einzelnen stärkt. Und dann ist es nur der Aspekt des Ausgleichens. Und bei diesen vier Idipadas, da ist der Witz meines Erachtens, dass es eine Reihenfolge angibt, wie man vorgeht. Das werden wir dann besprechen. Jetzt gibt es erstmal fünf Sutten, die aufzeigen, wie wichtig die Idipadas sind, aber die sind ganz kurz. Nur, dass wir mal so einen Eindruck kriegen. Vier Machtfährten der Mönche gibt es. Welche vier? Da entfaltet der Mönch im Mönche, die mit der Kampfesgestaltung der Einigung des Willens, der Tatkraft, des Herzens, des Prüfens erworbene Machtfährte. Das sind im Mönche die vier Machtfährten. Wegen der Entfaltung und Ausbildung dieser vier Machtfährten der Mönche nennt man den Vollendeten, den Heiligen, vollkommen Erwachten. Ja, also weil der Buddha die voll entwickelt hat, das ist eine Qualifikation. Das ist eben wie bei den fünf Kräften. Ja, wenn jemand die voll entwickelt hat, dann ist er mindestens ein Arahat. Alle Mönche, ihr Mönche, die in vergangenen Zeiten durch Triebversiegung noch bei Lebzeiten die trieblose Gemütserlösung, Weisheitserlösung im eigenen Überblick verwirklichten und erreichten, alle, die es in zukünftigen Zeiten erreichen werden und alle, die es in der Gegenwart erreichen, alle tun dies zur Erfaltung und Ausbildung der vier Machtfährten. Also ganz wichtig. Das kann natürlich auch sein, dass das jemand entwickelt, ohne dass er weiß, dass das jetzt die Machtfährten sind. Ja? Aber er wendet es halt dann an. Da geht es ja nicht darum, dass wir wissen, wie das jetzt auf Pali heißt und so, sondern dass man es anwendet. Und das kann natürlich bei jemandem natürlicherweise auch funktionieren, weil er eben so viel Weisheit und Klarblick hat, dass er sieht, so muss ich vorgehen. Ja. Aber es ist halt viel einfacher für uns, wenn uns der Buddha die Struktur vorgibt. Dass wir da selber drauf kommen, dann muss man im schlimmsten Fall ein paar Chica-Buddha werden. Das ist nicht so einfach. Nach Entfaltung und Ausbildung der vier Machtfährten kann ein Mönch durch Versiegung der Triebe die triebfreie Gemütserlösung, Weisheitserlösung noch bei Lebzeiten im eigenen Überblick verwirklichen und erringen. Also man sieht, da geht es jetzt gar nicht so um diese Fähigkeit, über das Wasser zu laufen, sondern es ist das Erwachen im Allgemeinen. Dann haben wir hier, das ist die mit der Kampfesgestaltung des Willens, der Tatkraft, des Herzens, des Prüfens erworbene Machtwerte. Damit gibt mir, ihr Mönche, bei früher nie zuvor gehörten Dingen das Auge auf, die Erkenntnis auf, die Weisheit auf, das Wissen auf, das Licht auf. Diese Machtwerten sind zu entfalten. Dabei gingen wir im Mönche bei früher nie zuvor gehörten Dingen das Auge auf, die Erkenntnis auf, die Weisheit auf, das Wissen auf, das Licht auf. Diese Machtwerten sind von mir entfaltet worden. Dabei gingen wir im Mönche bei früher nie gehörten Dingen das Auge auf, die Erkenntnis auf, die Weisheit auf, das Wissen auf, das Licht auf. Also das ist recht interessant, weil wir... Wenn wir jetzt die Sutten genau ein bisschen kennen, dann wissen wir, dass das auch bei den vier edlen Wahrheiten vorkommt. Genau die gleiche Beschreibung. Dass er das vorher nicht gewusst hat und dann war ihm klar, das ist wichtig, so ist es, dann muss man es machen und das dritte ist dann das Resultat, es wurde realisiert. Dann die vier Machtwerten im Mönch entfaltet und ausgebildet, bringen große Frucht und großen Segen. Wie aber im Mönche sind die vier Machtwerten zu erfalten und auszubilden, dass sie große Frucht und großen Segen bringen. Da entfaltet der Mönch, ihr Mönche, die mit der Kampfesgestaltung der Einigung des Willens, der Tatkraft, des Herzens, des Prüfens erfolgende Machtwerte. Also, da geht es einfach darum, man muss das entfalten. Und jetzt die magische Macht will ich zeigen. Die Machtfährte, die Entfaltung der Machtfährte und das zur Macht, Entfaltung der Machtfährte führende Vorgehen. Das hört. Und was ist im Mönche magische Macht? Da kann der Mönche auf mannigfaltige Weise Macht erfahren. Und was ist im Mönche die Machtfährte? was der Pfad ist im Mönche, was das Vorgehen ist und Macht zu erlangen, um zu dieser Erlangung hinzuführen, das nennt man Machtwerte im Mönche. Also das ist die Vorgehensweise, die da aufgezeigt wird. Und jetzt wird es eigentlich auch wieder sehr interessant. Und was die Entfaltung der Machtwerte ist, da entfaltet die Mönche, der Mönch, die mit den Kampfesgestaltungen der Einigung des Willens, der Tatkraft, des Herzens, des Prüfens erworbene Machtwerte. Die Kampfesgestaltungen, das sind diese vier großen Kämpfe oder eben die vier rechten Anstrengungen, wenn man so übersetzen möchte. Also das, was quasi noch nicht aufgestiegen ist, Heilsames, wird zum Aufsteigen gebracht. Wenn etwas Heilsames da ist, versucht zu erhalten. Was Unheilsames, das noch nicht aufgestiegen ist, versucht man, dass das gar nicht aufsteigt, und falls es aufgestiegen ist, dass es zum Verschwinden kommt. Und jetzt kommt noch ein interessanter Satz, und der sagt: Und was ist die Entfaltung der Machtwerte für das Vorgehen? Es ist eben dieser edle achtfache Pfad, nämlich rechte Erkenntnis, rechte Gesinnung, rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebensunterhalt, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit und rechte Einigung. Also eigentlich ist der achtfache Pfad das Anwenden der Machtwerte. Viele dieser Geschichten, auch letztlich die fünf Kräfte, man sieht, dass da dann immer wieder Sachen vorkommen, was ist rechte Weisheit zum Beispiel. Das sind eigentlich die vier edlen Wahrheiten zu verstehen. Ja? Also das kreist immer um diese vier edlen Wahrheiten und das Ende von Dukkha. Das ist eben der Kontext. Das ist jetzt schon ein bisschen mehr klar?
Ja. Bis jetzt hast du nur erzählt, dass ich Schlechtes lassen soll und Gutes hervorbringen. Und
das ist schon mal nicht schlecht.
Das ist ein Machtpferd, oder was?
Sagen wir mal, es ist zumindest ein Aspekt davon. Aber bei den Machtwerten geht es eigentlich um eine Vorgehensweise. Und das wird das nächste Sutta sehr schön erklären. Da wird nämlich der Ananda quasi mehr oder weniger gefragt, wie macht man das? Und dann, das habe ich gehört, zu einer Zeit weilte der ehrwürdige Ananda bei Kosambi in der Gartenstiftung. Da nun begab sich der Brahmane Unnabu dorthin, wo der ehrwürdige Ananda weilte. Wechselte höflichen Gruß und freundliche, denkwürdige Worte und setzte sich zur Seite nieder. Zur Seite sitzend wandte sich der Brahmane Unnabu also an den ehrwürdigen Ananda. Zu welchem Zwecke wird denn wohl Herr Ananda beim Asketen Gotamo der Brahma-Wandel geführt? Zur Überwindung des Willens Brahmane wird beim Erhabenen der Brahma-Wandel geführt. Erinnern uns das Tanha und solche Sachen eben zweite edle Wahrheit zu Dukkha führen. Gibt es aber Herr Ananda einen Pfad, gibt es ein Vorgehen, um diesen Willen zu überwinden? Es gibt wohl bei der Meinung einen Pfad, es gibt ein Vorgehen, um den Willen zu überwinden. Was ist aber Herr Ananda für ein Pfad, was ist ein Vorgehen, um diesen Willen zu überwinden? Da entfaltet der Mönch Brahmane, die mit den Kampfesgestaltung der Einigung, des Willens, der Tatkraft, des Herzens, des Prüfens erworbene Machtwerte. Das eben ist Brahmane der Pfad, das ist das Vorgehen, um diesen Willen überwinden zu können. Okay. Jetzt bringt der Brahmane in Zweifel, ist es also Herr Nando, dann haben wir eine unendliche Linie und kommen zu keinem Abschluss. Denn dass einer durch den Willen überwinden könnte, das gibt es nicht. Ja, das ist erstmal ein gutes Argument. Ja. Aber der Nando ist ja recht clever und gibt eine sehr gute Antwort und zeigt eben dann auf, wie die Machtwerten, was das eigentlich bedeutet. Das war für mich eigentlich so ein bisschen das Schlüsselsutta, um mit ihm anzunähern. Und dann darf ich wohl, Brahmane, eben hierüber eine Frage an dich richten, wie du es dir gedünkt magst, du sie beantworten. Was meinst du wohl, Brahmane? Hattest du vorher den Willen, nach dem Garten zu gehen? Und ist, nachdem du hergekommen bist, der Wille danach beschwichtigt? Gewiss, Herr, hattest du vorher die Tatkraft, nach dem Garten zu gehen? Und nachdem du hergekommen bist, ist die Tatkraft dazu beschwichtigt. Gewiss, Herr, lag es dir am Herzen, in den Garten zu gehen, nachdem du hergekommen bist. Und ist das Herz insofern beschwichtigt? Gewiss, Herr, hattest du vorher das Prüfen auf den Gang zum Garten gerichtet und ist, nachdem du hergekommen bist, das Prüfen erledigt? Gewiss, Herr. Ganz ebenso ist es bei Mane, wenn er Mönch heilig geworden ist. Ein triebversiegter Elfenbeiner, der das Werk gewirkt, die Last abgelegt, das Heil errungen, die Daseinsfetzer vernichtet, sich durch vollkommene Erkenntnis erlöst hat. Dann ist in ihm, was vorher willig war, heilig zu werden, nach Erreichung der Heiligkeit als Wille beschwichtigt. Was vorher Tatkraft war, heilig zu werden, nach Erreichung der Heiligkeit als Tatkraft beschwichtigt. Was ihm vorher am Herzen lag, heilig zu werden, nach Erreichung der Heiligkeit als Herzensanliegen danach beschwichtigt. Was vorher als Prüfen auf die Heiligkeit gerichtet war, nach Erreichung der Heiligkeit als Prüfen erledigt. Was meinst du wohl, Brahmane? Wenn es so ist, haben wir dann eine unendliche Linie oder kommen wir zu einem Abschluss? Freilich, Herr Nando, wenn es so ist, dann haben wir keine unendliche Linie, sondern wir kommen zu einem Abschluss. Vortrefflich, Herr Anando, vortrefflich. Als Anhänger möchte mich der Herr Anando betrachten. Von heute zeigt lebensgetreu.
Also das ist jetzt eigentlich mehr, dass der Ananda da aufzeigt, was ist jetzt damit gemeint. Das ist jetzt, finde ich, ein Sutta, den man sich schön annähern kann, wenn man das relativ simple Beispiel mit dem Garten nimmt. Wenn er jetzt irgendwo hingehen will, egal wo, dann ist es üblicherweise so, dass ein gewisser Wille da sein muss, dass man das überhaupt macht. Ja? Zum Beispiel sagt man, man kommt, wir können das ja heute mal nehmen, warum sind wir hier? Wir haben uns irgendwie gedacht, ah, heute Abend gibt es was in der BGM, da ist vielleicht ganz interessant, da schaue ich mal hin. Das ist dann schon ein gewisser Wille. Ja? Ich möchte also herkommen, sonst wäre ja keiner von uns da. Wir sind ja nicht zufällig am Sendlinger Tor ausgestiegen und dann daher. Sondern es war am Anfang eben eine Absicht, hierher zu kommen. Das ist quasi das Erste. Dann Tatkraft. Wenn ich jetzt sage, ja, sehr schön, aber irgendwie, ich sitze jetzt gerade vor dem Fernseher oder jetzt habe ich mir gerade einen Kaffee gekocht, bleibe ich einfach daheim. So viel wäre ich schon nicht versammelt. Dann fehlt die Tatkraft. Also Tatkraft bedeutet in dem trivialen Beispiel, wir laufen entweder her, wir setzen uns in die Straßenbahn, was auch immer. Und vorher haben wir uns ja auch schon überlegt, das gehört noch zu der Absicht eigentlich, wie man es macht. Ja. Weil wenn ich Absicht habe, dann ist ja klar, ich muss mir dann überlegen, ja, wie komme ich dann dahin? Ja. Ob das ein Zahnarzttermin ist, wie immer, dann muss ich mir vielleicht sogar erstmal raussuchen im Stadtplan, ja, wo ist die Straße, ist das in meiner Nähe und so weiter. Ruf da an, mache einen Termin aus und das gehört dann alles eigentlich zu dieser Grundvoraussetzung. Wenn der Wille da ist, dann muss ich irgendwas machen. Und das ist dann eigentlich diese Tatkraft. Und damit ich überhaupt weiß, sagen wir mal, was zu tun ist, das würde ich noch bei dem Willen so ein bisschen einordnen. Ja, da kann man sich jetzt drüber streiten, aber für mich gehört das noch zu diesem Glied, dass ich überhaupt das Nächste machen kann. Ja, das ist ein bisschen eine zeitliche Abfolge in meiner Vorstellung. Aber man kann natürlich auch sagen, das überlappt sich ein bisschen und es geht ja gar nicht darum, dass man jetzt genau zuordnet, was ist was, sondern wirklich, erstmal muss ich es wirklich wollen. Das Nächste ist, ich muss eine gewisse Energie reinstecken. Und das mit dem am Herzen liegen, das heißt, ich will es wirklich und bleib dabei. Da kann ja zum Beispiel sein, man steigt in die Straßenbahn an, ist schon auf dem Weg, dann klingelt das Handy, dann kommt irgendein Freund oder eine Freundin und sagt, ja, jetzt könnten wir doch einen Kaffee trinken oder irgend sowas. Dann sagt man, naja, dann mache ich das. Ja? Das heißt, dann liegt es mir eben nicht am Herzen. Ja? Sondern das am Herzen liegen heißt irgendwo, man richtet den Geist darauf aus, dass man was macht. Das ist jetzt natürlich bei einem relativ trivialen Beispiel, wie herzukommen, relativ wenig. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wie vorher sage, Das war mit so einem Grund, warum ich das vorgestellt habe, dass man sieht, es gibt ja zum Beispiel die Erleuchtungsglieder oder auch die Kräfte. Da kann man sich zum Beispiel dann eins raussuchen und sagen, nee, das ist bei mir vielleicht jetzt noch nicht so fantastisch entwickelt. Es ist jetzt wirklich ein Anliegen, dass ich das entwickle. Und dann kann ich mit dieser Vorgehensweise vorgehen, dass ich erstmal sage, ja, das möchte ich gerne entwickeln, dann muss ich das halt dann tatsächlich machen, eine geeignete Methode suchen und so weiter. Und dann dabei bleiben, ja, den Geist wirklich darauf ausrichten. Das ist ja oft auch bei so Lerngruppen zum Beispiel. Ich kann mich erinnern, in der Schule oder so, da hatte man dann den Plan, ja, jetzt lernt man Nachmittag, was weiß ich, Mathematik und hat sie dann von den 3 Stunden irgendwie 2,5 Stunden unterhalten und den Rest den Tee gekocht. Ja. Da war das dann mit dem Willen zwar da, aber der Geist war nicht, das war kein Anliegen. Ja. Sondern man hat einfach dann lieber was anderes gemacht, hat sich ablenken lassen. Und darum ist das da immer der Punkt. Das ist immer mit Anstrengung verbunden und es ist immer eine Fokussierung auf das Wesentliche. Und immer wenn das nicht da ist, dann wird man in der Regel keinen Erfolg haben. Aber das ist keine Methode, natürlich kann man mal Glück haben. Aber wenn ich wirklich was erreichen will, auch bei Sportarten zum Beispiel, das ist das Gleiche. Erstmal muss ich besser werden wollen. Was weiß ich, ich fange jetzt in meinem Beispiel mit dem Tischtennis an. Dann muss ich mir überlegen, ja, wie kann ich besser werden? Brauche vielleicht einen Trainer und Systemtraining und so weiter. Na, und dann gibt man auch nicht gleich auf, steckt eine gewisse Arbeit rein und dann sieht man, ist man besser geworden oder nicht. Da kann man es auch wieder anwenden. Und jetzt gehen wir weiter. Genau, also wir sind jetzt in der Straßenbahn, kommt der Anruf, es ist uns wirklich wichtig, wir lassen uns nicht ablenken und steigen wir eben richtig aus, schlagen auch nicht irgendwie halt, ne, und steigen dann irgendwo in der Lindwurmstraße aus, wenn wir in der Straßenbahn sitzen. Aber hier haben wir eh Glück, weil es die Endstation ist. Und dann ist das nächste eben das Prüfen. Ja, hat es geklappt? Naja, wir sind hier, also hat es geklappt. Aber wenn wir jetzt eben in der Lindwurmstraße aufwachen, dann wissen wir, ne, nächstes Mal früher aussteigen oder wieder zurückfahren. Rück auf los. Also das ist jetzt die Struktur. Und das kann ja jeder mal ausprobieren. Mit was auch immer. Wenn man was wirklich machen will, haben will, erreichen will, dass man mit dieser Struktur arbeitet. Gut. Also, das war, wie der Heinz gesagt hat, jetzt sind wir eigentlich fertig. Ne? Also, das ist eigentlich eine relativ simple Struktur, aber man muss das wirklich, warum lehrt der Buddha das? Ne? Weil das hat die, ja, darum fand ich das eben schön mit der Übersetzung, die Wege zum Erfolg. Dass man eben sieht, nein, es gibt eine Struktur, wie man am besten vorgeht, damit man irgendwelche Fähigkeiten entwickelt. Und erstmal muss man wissen, was man eigentlich will. Das nächste ist die Energie reinstecken. Und dann sich nicht ablenken lassen. Ich meine, das Herzensanliegen, da können wir uns ja selber fragen. Ja. Ist das jetzt ein Anliegen von uns, sagen wir mal, zu erwachen? Oder denkt man sich, naja, schön war es schon, aber nein, so richtig anstrengen wollen wir dann auch nicht. Ja. Oder ich will nichts ändern. Ja. Wir haben ja vorher bei dem achtfachen Vater gesehen, da gibt es ja Sachen, die man aufgeben sollte. Ja, und ja, und dann ist eben wichtig mit den Prüfen. Ja, jetzt mache ich das so und so lang, hat es dann irgendwas gebracht oder nicht? Und wenn es nichts gebracht hat, was muss ich ändern oder welchen Ansatz könnte ich wählen, damit es was bringt? Also war das jetzt zielführend? Ja, zum Beispiel im Kontext der vielen Wahrheiten. Wenn ich jetzt irgendwie 10 Jahre praktiziere, dann wäre es schon nicht schlecht, wenn das Zucker in der Zeit ein bisschen geringer geworden ist. Ich meine, es gibt natürlich immer Rahmenbedingungen. Was weiß ich, man hat dann nachher Krankheit, die man vorher nicht hatte, dann ist es vielleicht schlimmer, aber vielleicht kann man dann besser damit umgehen. Also das reine Maß an Zucker ist jetzt wahrscheinlich nicht, aber der Umgang mit Zucker ist wohl wichtig. Ja, gibt es dazu jetzt irgendwelche Fragen, Kommentare und so weiter?
Ja, das Interessante ist ja das, dass du bei jeder dieser Machtfährten hast, ja, du immer diese 2 Aspekte von Samadhi und Padana dabei. Mhm. Also eben, dass der Geist unabgelenkt sein muss und zum anderen was jetzt eigentlich den Kontext vom, also den buddhistischen Kontext ausmacht, dass er beständig dabei ist, das Heilsame zu fördern und das Unheilsame loszuwerden.
Ja, genau. Also man hat eben diese zwei Aspekte, dass es einerseits diese Sammlung ist und eben dann immer diese vier großen Anstrengungen.
Genau. Weil das sind ja die Wege zum Erfolg, die sind ja allgemeingültig.
So ist es.
Also das eigentliche Buddhistische dabei sind eigentlich diese Kämpfe, die man austrägt, dass man die unheilsamen Geistesfaktoren ausschaltet und die heilsamen fördert.
Mhm. Ja, vor allem finde ich es interessant, dass das eben nicht irgendwie was ins Blaue ist. Also wenn ich Erfolg haben will, dann muss ich nicht wissen, was ich will.
Ja.
Das fand ich schon mal eben sehr interessant. Es ist also nicht so, dass man sagt, ja, irgendwie, jetzt mache ich mal irgendwas, dann schaue ich, was rauskommt, sondern wenn mir das fehlt, sagen wir mal, dann fehlt mir ein wesentlicher Aspekt. Ich muss ja zum Beispiel wissen, was will ich eigentlich? Will ich zum Beispiel Frieden im Geist oder völlige Befreiung? Das ist ja nicht das Gleiche. Dazu werde ich dann auch noch mehr Sutta vorlesen, damit uns überhaupt klar ist, was wollen wir eigentlich? Und dann funktioniert die Methode auch, um das zu erreichen. Das ist ja dann das mit dem Prüfen. Ja. Also, ich denke, so der zentrale Punkt ist, das fängt eigentlich damit an, dass ich erstmal wissen muss, was ich eigentlich will. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, ich will total erwachen oder irgendwie sowas, aber das, sagen wir mal, geht schlicht und einfach in die Richtung. Ja, dann kann ich im Prinzip an der Hauptkraft aufwenden, was ich will, sondern es wird nicht funktionieren. Und wenn ich zu wenig Energie reinstecke, dann ist das Gleiche. Ja, und vor allem halt diese Kontinuität dann. Aber da kommt dann eben der Chip da, dass das wirklich ein Anliegen sein muss. Also das Erste, wo ich mal mit dem in Verbindung gekommen bin, ohne dass ich es wusste, das war, wo ich vom Hesse Siddhartha gelesen habe, wo ich vielleicht 18 war. Und das hat mich damals auch schon fasziniert, dass der gesagt hat, er hat eigentlich nur zwei Fähigkeiten entwickelt. Das eine war Fasten und das andere war den Geist auf irgendwas ausrichten. Und er hat gesagt, nee, das Fasten, das hat den Vorteil, dass du nicht versklaven musst. Also er muss nicht irgendwie arbeiten, wenn er keine Lust hat, weil dann fastet er halt. Ja, das war schon mal ein interessanter Aspekt. Und das andere war, dass er die These vertreten hat, wenn du den Herz oder den Geist total auf was ausrichtest, dann kommt es letztlich auch. Ja, das finde ich ganz interessant. Und bei den Machtwerten haben wir eben gesehen, naja, so ganz einfach ist es nicht. Wir haben ja oft, dass irgendwelche Leute irgendwas sagen, das irgendwo schon auch stimmt, aber hier hat man halt diesen Aspekt, dass es viel sind. Jetzt nur den Geist auf irgendwas auszurichten, das ist vielleicht ein bisschen wenig, wenn ich dann keine Energie reinstecke. Dann fehlt ihm das zweite Glied. Ja, dann hat man vielleicht das erste, den Willen, und man riecht den Geist total drauf, aber man steckt keine Energie rein. Dann kommt vielleicht auch nicht voll raus. Oder man geht einen falschen Weg, in falsche Richtung, merkt es nicht, weil man es nie überprüft, dann kommt auch nichts dabei raus. Ja, sondern diese vier Aspekte, das ist es. Gibt es dazu jetzt noch irgendwelche Kommentare?
Also, ich habe mir jetzt gerade gedacht, das ist mir jetzt so eingefallen, dass man uns vielleicht, oder ich mir, ja. Ich will jetzt nicht für die Allgemeinheit reden, aber dass manchmal die Ziele oder die Vorstellungen, die man von irgendwas hat, so Endvorstellungen, dass das oft so ganz große, aber unbestimmte Ziele sind. Also so, dass wir eigentlich gar nicht genau wissen, was das konkret bedeutet. Und dann wäre es vielleicht besser, sich so kleine Ziele zu stecken. Also wo wir ganz genau wissen, aha, das wäre zu erreichen momentan. Und ich meine, klar kann man ein Endziel haben.
Ja.
Das ist schon klar, damit man auch, aber so allgemein denke ich, dass das mit diesen kürzeren Strecken abschmücken, vielleicht auch gar nicht so schlecht ist.
Ja, da hast du völlig recht. Also ich glaube, es ist, man sollte das jetzt nicht ausschließen, man kann ja zweigleisig fahren. Man muss das ganze Große im Auge haben, nämlich die Freiheit von Luca. Aber wie ich schon gesagt habe, das ist jetzt zwar wahrscheinlich, entspricht jetzt wahrscheinlich nicht so meiner Fähigkeit zu sagen, ja, jetzt übe ich da 5 Minuten Konzentration, dann gehe ich durch die Wand raus. Ja, also wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Also realistische Ziele sind schon gut, aber das Erste ist einfach mal, dass wir wissen, wenn wir der Lehre des Buddha folgen, um was dann eigentlich wirklich geht, ist die völlige Leitversiegung, ja, das Endziel. Und da hast du natürlich völlig recht, die Gefahr bei sowas ist, dass ich in so ein hohes Endziel steckt, dass ich das nie erreiche und da gar nichts dafür tue, weil ich denke, ich erreiche es sowieso nicht. Wie jetzt bei meinem Beispiel mit den 5 Minuten Samadhi, wo ich dann noch durch die Wand gehe. Ja, ich weiß eigentlich, dass es dann noch nicht kommt. Ja, das ist vielleicht das Problem, weil ich das mangelnde Vertrauen habe. Aber egal. Ja, darum gebe ich da einerseits recht, andererseits sage ich, man sollte schon dieses Endziel im Auge haben, aber dann gibt es ja auch die Möglichkeit mit diesen Zwischenzielen. Und darum habe ich vorher auch diese 37 Bodhipatthi damals vorgestellt. Und da kann man ja zum Beispiel jetzt, wenn man mal einen Tag Zeit hat, einfach sagen, okay, ich weiß, meinetwegen wie bei diesem Fitnessstudio, es gibt die 5 Kräfte oder die 7 Erleuchtungsglieder. Und dann suche ich mal da eins raus und dann am Tag versuche ich das ein bisschen zu fördern. Ja, dann habe ich eigentlich was Konkretes. Das heißt, wie der Buddha sagt, da gibt es ja dann ein Riesenlevel, sagen wir mal, zwischen dem Buddha und uns, aber das heißt ja nicht, dass man nicht versuchen kann, gezielt zu einer Erleuchtungsglied zu entwickeln, zum Beispiel Sati. Ja? Oder meinetwegen auch sowas wie irgendeine Kraft, meinetwegen die Sammlung. Ja? Wo ich sage, das nehmen wir jetzt einfach mal vor, für einen Tag oder was auch immer. Das war eigentlich jetzt meine Empfehlung, dass man sagt, man fängt eben, man hat das große Ganze irgendwo im Auge, weil wenn ich das nicht habe, dann führt mich der Weg letztlich auch nicht dahin. Aber dann fange ich mit realistischen Sachen an. Ja? Eben nicht durch die Wand gehen, sondern vielleicht, dass man sagt, naja, jetzt versuche ich einfach mal eine halbe Stunde achtsamer zu sein als üblich. Ja? Oder eben versuche mal zu schauen, wie wirken sich verschiedene Meditationsobjekte auch mehr Konzentration. Also es kann ja zum Beispiel sein, dass, da gab es ein berühmtes, ich weiß nicht, ob es ein Sutta ist, also die Geschichte habe ich gehört, aber nicht gelesen, dass es einen Schüler vom Shariputta gab, der jahrelang, glaube ich, an der Panasati gemacht hat und nicht weitergekommen ist. Und dann hat, er war schon ganz, ja, Shariputta wusste nicht, was er machen soll, dann ist er zum Buddha gegangen und der hat gesagt, naja, das ist für ihn kein geeignetes Objekt. Er war früher Goldschmied, hat Affinität zur Farbe Gelb, er soll es mal mit der gelben Kassina versuchen und dann hat er da sehr schnell Fortschritte gemacht. Ja. Und das ist zum Beispiel auch was, das ist die richtige Vorgehensweise. Vielleicht liegt es einfach daran, dass man mal ein neues Objekt probiert mit der Sammlung und so weiter. Ja, also das wäre das mit dem Prüfen, da kann man die 4 Machtpferden auch anwenden. Ich mache irgendwas, dann sehe ich, ist es jetzt besser geworden oder nicht. Ne? Und oft ist ja der Trick, das ist mir zum Beispiel, weil man länger nicht redet, in Burma mal aufgefallen, dass es gewisse Verhaltensweisen gibt, die dazu führen, dass irgendwelche Hindernisse zunehmen. Ne? Zum Beispiel jetzt das mit der Körperhaltung. Ne? Wenn ich dann irgendwie so keine richtige Lust mehr gehabt und bin dann irgendwie, habe mich so vorkippen lassen, naja, das ist jetzt kein Wunder. Dann ist man halt eher schläfrig und eingeschlafen, sondern wenn man aber rechtzeitig merkt, ne, das ist jetzt irgendwie der Trend und dann richtet man sich auf. Das heißt, das, was der Virya vorher gesagt hat, wenn man das frühzeitig merkt, dann hat man eigentlich gute Karten, dass das dann nicht irgend so ein Rad, so, sagen wir mal, Teufelskreis in die Schläfrigkeit wird, wenn man rechtzeitig dabei ist und so. Ja, also, da sind mir einige Sachen aufgefallen, die dazu führen, dass man dann weniger Hindernisse hat. Oder meinetwegen, wenn man jetzt gewisse Zeitungen liest, dann neigt man dazu, sich aufzuregen, zum Beispiel. Oder ich. Und wenn man das mal für eine gewisse Zeit nicht macht, dann wird der Geist friedlicher oder irgendwie sowas. Ja. Also es gibt gewisse Sachen, die wirken auf unseren Geist. Und dann kann ich auch einmal schauen, was ist das mit dem Prüfen? Führt mein Verhalten zum friedlicheren Geist? Eben nicht. Ja, und dann kann ich es ja ändern. Also das
geht alles in diese Richtung. Ist das jetzt, meinetwegen, wenn ich irgendeine Fähigkeit entwickeln will, wie meinetwegen Konzentration oder Weisheit, war das jetzt was, hat mir das jetzt was gebracht? Ne? Es gibt irgendwelche Bücher oder Zeitschriften wie die Bild-Zeitung, da mag sein, dass man Weisheit nicht anwächst. Dann gibt es andere Sachen, die man liest, da versteht man Zusammenhänge und so weiter. Also kann ich mir immer fragen, wie wende ich jetzt Zeit auf? Wenn ich jetzt zum Beispiel erwachen will oder irgendeines von diesen fünf Kräften stärken und ich mache 5 Stunden am Tag was, was mein Geist nur zerstreut, dann wird das mit dem Samadhi, mit der Bala nichts. Ja. Das steht ja dann in keinem Verhältnis, wenn ich 10 Minuten praktiziere formell. Ja. Also da wird man dann schon sehen, da gibt es einen gewissen Zusammenhang. Und vor allem die Kontinuität, dass man tatsächlich dann irgendwie schafft, den Dhamma, so wie man oft sagt, in den Alltag zu bringen oder irgendwie so. Einfach die, zu sehen, nee, die Dinge sind vergänglich und auch die Geisteszustände ein bisschen beobachtet. Also das hat einfach einen Effekt. Und ich denke, wie du sagst, man kann sich erstmal so ein kleines Ziel setzen und dann schauen, dass man das einfach ein bisschen trainiert. Das ist jetzt eigentlich so ein bisschen mein Vorschlag. Ohne das Große aber dann völlig aus den Augen zu verlieren. Man weiß ja, man trainiert das, um das andere zu realisieren. Ja. War das jetzt ein bisschen hilfreich?
Vielleicht noch in meinen Worten. Ja. Also, das letztendliche Ziel ist ja kein Ziel, sondern ein Resultat. Wir können uns jetzt schwer auf Nibbana ausrichten, sondern also ausrichten schon im Prinzip in eine Himmelsrichtung. Aber ich kann jetzt am Horizont nicht sagen, das ist Norden, sondern ich kann nur mit Hilfe des Kompass sagen, das ist meine Ausrichtung. Aber um dann irgendwann mal den Nordpol sozusagen zu erreichen, brauche ich natürlich jetzt Ziele, die ich anstrebe. Ich sage, okay, jetzt kommt bis zu dem Baum. Und von dem Baum bis zu dem Haus und dann bis zu dem nächsten Hügel. Das heißt, wenn ich mit einer Vorstellung arbeite von einem großen Ziel, muss ich zwangsläufig in die Irre laufen, weil ich laufe dann meiner Vorstellung nach.
Ja, das stimmt. Insofern, wenn man jetzt ein Ziel wie Nibbana hat, das schwer zu fassen ist. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Freiheit vom Leiden, ja, das finde ich, ist ein gutes Ziel. Da kann man sich weniger so verstricken, weil das ist ja jetzt eher eine Freiheit von irgendwas.
Ja, das ist ein Resultat und nichts, was ich sehen kann. Das heißt, ich da kommen wir wieder zu diesen Prüfen, wo ich sage, ich kriege halt mit, wie ist der Level, nimmt er mit der Zeit ab oder wie gehe ich damit um in schwierigen Situationen?
Genau.
Und dann kann ich ja gucken, ob die grundsätzliche Ausrichtung scheinbar passt.
Ja.
Aber im alltäglichen Umgang oder auch mit der gezielten Übung brauche ich natürlich irgendwas ganz Konkretes.
Ja.
Also da hilft es nichts, sich mit einem großen Herzenswunsch so irgendwo hinbeamen zu wollen. Sondern wirklich ganz konkret, wie du sagst, jetzt diese Fähigkeit, jetzt dieses Thema und dann ab und zu mal durchwechseln.
Genau, aber ich finde jetzt zum Beispiel, das ist ein gewisser Vorteil, darum spricht der Buddha ja relativ wenig von Nirvana und mehr von dieser Freiheit vom Leiden. Weil mit der Freiheit vom Leiden kann man eigentlich relativ gut was anfangen. So.
Kleiner Einspruch.
Okay.
Die Frage ist, wie man Leiden definiert, weil die meisten Leute, jetzt bin ich mal so frech und behaupte, verwechseln Dukkha mit Dukkha Vedana.
Ja, ja.
Und jedes Mal, wenn ich kein unangenehmes Gefühl habe und sage, na siehst du, das funktioniert ja.
Ja, ja.
Das ist ja kein Leiden. Jetzt bin ich ja erfolgreich in meiner Praxis, habe ich wieder die erste Ebene Wahrheit nicht verstanden und falle drauf rein, weil jetzt gerade die Bedingungen für was Angenehmes sind und spätestens dann, wenn die Bedingungen wegfallen und es ist wieder die Kacke am Dampfen, reagiere ich genauso wie immer.
Genau, aber unser Glück ist ja, dass in der Regel dann irgendwann wieder Dukkha auftritt und man dann sieht, okay, das ist einfach diese vier Winde. Man will das Angenehme, das Unangenehme nicht und so weiter. Das stimmt schon, aber so Ja, also was Leiden im Prinzip so ausmacht, das ist uns irgendwie schon grundsätzlich klar, glaube ich. Ich meine, dass jetzt die vier Daseinsgruppen grundsätzlich Dukkha sind, das ist das, was am schwierigsten zu verstehen ist.
Ja, darum geht es, dass man irgendwann mal von der Oberfläche von oh, mir geht es nicht gut, das ist Dukkha.
Ja, ja.
Und wenn es mir gut geht, ist kein Dukkha. Das ist ja genau das, was der Putu-Chana sein ganzes Leben macht.
Na stimmt, aber irgendwann sieht man dann einfach mal, naja, selbst wenn es jetzt mir gut geht, also allein einen Körper zu haben, ist eine gewisse Belastung. Das merkt man natürlich vielleicht mit 20 noch nicht so. Wie gesagt, ich war halt beim Zahnarzt. Die haben mir da irgendwie geschildert, meine zwei Füllungen, die jetzt auch 20 Jahre drin sind, die muss ich mal ersetzen lassen. Irgend so ein Weisheitszahn drückt so ein bisschen nach. Den müsste man auch rausmachen, weil der dann irgendwie so einen anderen Zahn vielleicht ruiniert. Also ja, selbst wenn es mir jetzt nicht direkt wehtut, kriege ich schon mit, naja, das verändert sich und das ist eigentlich das Problem, wenn man so will. Ja. Also klar, Dukkha Vedana ist nicht schön, aber Samsara besteht jetzt nicht nur draus, sondern das ist eben diese eigentlich trostlose Geschichte, dass letztlich nichts Befriedigendes zu finden ist. Und das ist eigentlich der Punkt.
Ja, das mitkriegen auch dann, wenn es dir bombig geht, wenn du gerade einen Höhenflug hast, und dann mitkriegen, das ist Dukkha, weil es taugt nicht, das hält nicht.
Ja, aber das ist ja quasi das, was man sich dann über die Jahre so ein bisschen aneignen kann, glaube ich. Also das ist halt drum, da wurde ja die vielen Wahrheiten, weil sie noch relativ leicht zugänglich sind. Ja, mit dem Nibbana ist es ein bisschen schwieriger. Weil man da irgendwie nicht so direkt die Vorstellung am Anfang hat, was ist das jetzt. Ne? Aber allein schon die Tatsache, dass man weiß, Leiden ist oder Dukkha ist für immer verloschen, das finde ich irgendwie eine faszinierende Vorstellung. Und es ist ja, gibt ja den Trick, die Reflexion über den Frieden zum Beispiel. Das mag jetzt nicht Nibbana sein, aber das ist ja schon mal ein bisschen was. Also wenn man jetzt keine, das sieht man ja, man hat da wirklich so genug Möglichkeiten zum Üben, wie ich schon gesagt habe, irgendwelche, gerade in meinem Alter, ne, irgendwelche Erkrankungen, so früher, was weiß ich, waren wir 10 Jahre so gut wie nichts, außer vielleicht am Schnupfen oder so, aber jetzt, ne, das Knie zirkt und das und jenes und die weiß, das werden nicht wirklich viel, viel besser. Ne. Also, so richtige Bergtouren brauche ich gar nicht mehr machen, wo ich 1000 Meter absteige. Ja. Also das zeigt ja dann schon die Grenzen vom Körper. Darum wächst ja eigentlich, so hat der Pandit immer gesagt, bei alten Leuten, die werden dann realistischer, was die Pläne im Samsara betrifft. Ja, das nimmt man altersweise, das war bei meiner Oma auch so. Ne? Die hat dann sagt er, ja, selbst die Sachen, die da früher Spaß gemacht haben, ne? Dann denkst du, ich zum Beispiel fliege immer nach Thailand, ne? Das ist nur 2 zum Lüge. Wenn ich da aussteige, bis letzte Mal geflogen bin, nach 13 Stunden oder irgendwie so. Und dann muss man ja noch weiter, dann ist man erst in Bangkok am Flughafen und dann geht es noch. Wenn man Glück hat, ist man dann in 5 Stunden, wahrscheinlich erst am nächsten Tag da, wo man sein will. Oh, das muss man schon wenden, da brauchst du dann 3 Monate, bis du hier bist. Das ist für 2 Wochen nach Thailand, das würde ich nicht mehr machen. Und das sind dann einfach so gewisse Sachen, wo man auch weiß, das war angenehm und so weiter, aber man ist gar nicht mehr bereit, irgendwelche Sachen aufzunehmen oder durch Indien irgendwie 36 Stunden im Bus fahren, da hat die dann irgendwie einen aufgescheuerten Rücken. Dann weißt du, das würde ich nicht mehr machen. Ja. Das heißt, man hat ein bisschen was in seinem Leben gelernt. Ja. Also dadurch, dass man alt wird. Und vor allem, man sieht, mei, ob ich jetzt an dem See sitze oder da am Meer, mei, das ist mir jetzt relativ wurscht. Ja. Also das sind dann so Kleinigkeiten, wo man sich denkt, na, so ein bisschen was. Da kriegt dann das Tanha nicht mehr so ganz droh. Aber natürlich, das ist dann auch vielleicht anhaften an irgendwie, dass man eine gewisse Wurstigkeit entwickelt. Das muss jetzt keine Weisheit sein. Die Stumpfheit des Wasserbüffels, das der Ajahn Chah beschreibt. Ja, aber es ist natürlich schon so, dass man im Laufe der Zeit erkennt, naja, wenn es eh letztlich alles nicht befriedigend ist, dann muss man immer gar nicht mehr so nachlaufen. Ja. Also, das sind dann unsere kleinen, sagen wir mal, Erfolgserlebnisse. Aber jetzt zum Beispiel, wenn man die Machtpferden wieder nimmt oder die Wege zum Erfolg, man kann sie ja vornehmen, na, jetzt versuche ich einfach mal Dukkha ein bisschen besser zu verstehen oder irgendwie sowas. Ne? Ich muss ja nicht gleich mit Nibbana anfangen. Das sind dann alles so Sachen, die immer in die Dammerrichtung gehen und wo man dann eben dranbleiben muss, wie der Wirri ja sagt, weil wenn ich ständig dann was anderes mache, ist schwierig. Also, ja.
Das Wichtige ist ja dann auch das richtige Werkzeug,
beziehungsweise so ist es.
Die richtige Vorgehensweise.
Genau. Und da spielt dann eben dieses Prüfen wieder eine Rolle. Ja, ich meine, wenn ich jetzt 10 Jahre irgendwas mache, meinetwegen will ich unbedingt eine Vertiefung erreichen und nach 10 Jahren bin ich noch genauso weit wie am ersten Tag. Ja. Dann war das entweder ein unrealistisches Ziel oder ich habe halt dann auch zu wenig Energie reingesteckt und so weiter. Ne. Ich meine, man braucht ja normalerweise dann, außer man ist ein Naturtalent, günstige Randbedingungen, man geht vielleicht zu einem guten Lehrer und so weiter und dann sucht man ein geeignetes Objekt, dann wird es vielleicht was. Ja, aber wie gesagt, wenn ich jetzt jeden Tag 10 Stunden Fernsehen schaue und 5 Minuten meditiere, dann ist es schwierig. Und das ist es, dass ich eben sehe, was will ich eigentlich? Ja? Also, das kann jetzt was Kleines sein, aber das kann auch was Großes sein und mache dann das, was dahin führt. Ja,
ja, beziehungsweise wirklich dann den Kurs wechseln, wenn man sieht, es klappt nicht.
Genau.
Und jetzt, wenn du so sagst, mit denen 10 Jahren, das erinnert mich an eine Begegnung vor kurzem. Ein Mensch, den ich von früher mal kannte, der erstmal auch Zen und dann hat er auch irgendwas gewechselt, nach langer Zeit wieder getroffen und sein Resultat war, naja, also Fortschritte eher wenig, also wenn er ehrlich ist, gar kein, er ist halt älter geworden. Wenn ich, ist aber nicht so, dass er jetzt der Typ ist, der nur, was weiß ich, Freitagabend mal irgendwo hingeht, sondern der hat dann irgendwelche Buddhismusstudien über Jahre gemacht und regelmäßig irgendwo alle möglichen Dinge. Aber nach 10 Jahren zu sagen, ja, ich bin halt älter geworden, es geht nicht mehr so wie früher, aber das ist alles, da fehlt halt jegliche Überprüfung. Also es gibt sicher Zeit, wo man sich geben muss. Man kann jetzt sagen, nach 4 Wochen, das gönne ich mir mal 4 Wochen Urlaub für die Sache, dann muss es aber durch sein. Das geht nicht. Und dass es auch Durststrecken gibt, das weiß auch jeder. Aber 10 Jahre lang einfach gar nichts und dann als völlig fatalistisch so, ich versuche halt jetzt noch irgendwie ein besserer Mensch zu werden, aber ich habe irgendwie so alles schon aufgegeben. Das finde ich halt todtraurig, weil halt nie ja die Instanz ist, die dann irgendwann nach 2, 3, spätestens 5 Jahren sagt, ja sag mal, da tut sich doch nichts, dann mache ich doch mal was anderes.
Genau.
Also wirklich so ein anderes Werkzeug dann mal wählen und sagen, vielleicht klappt da ja irgendwas.
Darum finde ich eben diese 4 Wege zum Erfolg so wichtig, weil das eben das Element des Prüfens hat. Und das hast du im achtfachen Pfad jetzt nicht so direkt drin, da könnte man es schon irgendwie in die Weisheit einpacken, aber eigentlich finde ich eben, deshalb komplettiert das irgendwie diese Goodie-Paket damals so schön, weil dann eben drin ist, naja, du musst erstmal wissen, was du willst, dann musst du immer entsprechende Energie reinstecken. Ja, also wie gesagt, wenn es Geistesschulung, dann muss man die Leute fragen, ja, warum leben die im Wald und warum versuchen sie sich dann von großen Sinnesreizen zurückzuziehen und so weiter. Und essen abends nichts und so weiter, das hat ja jetzt nicht nur den Grund, dass man bescheiden ist, sondern weil es halt auch weniger, sagen wir mal, Ablenkung bildet. Ich habe da schon so ein Medium gesagt, es war so eines seiner Anliegen zu so einem Simplicity. Wie schön das eigentlich ist. Meinetwegen, man muss sich nicht Gedanken machen wie unser einer oder noch schlimmer, wenn man vielleicht regelmäßig irgendwo arbeitet, wo man einen Dresscode hat, was ziehe ich halt an, sondern ich ziehe halt gerade die Robe, wo die nicht gewaschen ist oder frisch gewaschen ist. Und zum Essen, da muss ich auch keine Sorgen machen werden, weil sie vielleicht denkt, was koche ich morgen und da fehlt mir gerade noch die eine Chili, die grüne, ich mag Karotte nicht mehr oder irgendwie sowas. Das hat ja alles nicht. Also, und das breitet sich dann natürlich möglicherweise dann irgendwann der Geist nicht mehr so drüber aus. Also dass man die entsprechenden Randbedingungen schafft. Das finde ich, steckt alles eben in diesen 4 Idipadas drin. Und eben, dass das wirklich ein Anliegen sein muss, weil sonst wird es halt nichts. Und da können wir uns selber prüfen. Oder eben auch, wenn mal jemand sagt, der hat seit 10 Jahren jetzt keinen Fortschritt gemacht, der war das dann tatsächlich ein Anliegen. Oder was wolltest du eigentlich am Anfang überhaupt? Ein Geist beruhigen zum Beispiel, das ist was anderes als völlig erwachen. Ja. Naja, und dann eben das Hinterfragen nach, wenn nicht wegen einem Jahr oder 5 Jahren, war das jetzt irgendwie zielführend? Und das ist halt ein wesentlicher Aspekt. Und würden wir am Anfang schon diese vier Ideale mal gehört haben oder reflektiert haben, dann glaube ich, wäre das eben in der Richtung hilfreich, weil man eben dieses Überprüfen lernt. Das habe ich sonst eigentlich nirgends gefunden. Dass man einfach wirklich schaut, habe ich mit dem, wie ich das mache, das entsprechende Resultat, das ich will.
Kannst du aber in den Seminarhäusern nicht machen, weil dann würden sie Kundschaft verlieren.
Ja, das habe ich jetzt noch nie.
Wenn du dann nach 10 Jahren immer noch zum gleichen Retreat rennst und dann das Spendenkörbchen füllst und du hättest vorher schon mal nachgeprüft, ob das irgendwas gebracht hat, dann wirst du vielleicht einfach nicht mehr hingehen. Also ist das sicher kein Anliegen, sogenannte Lehrer, die Idipadas schon mal voranzustellen.
Na, vielleicht hat sie was gemacht und die Frau kennengelernt. Im Kairn, ne? Das ist auch schon was.
Also, interessant ist ja auch die Verbindung zwischen den Idipadas und dem edlen achtfachen Pfad, weil das eine ist, wie es funktioniert, genau. Und das andere ist, mit was funktioniert.
Ja, genau. Also das ist eben das Tolle, wie sie das ergänzt, oder eben auch mit den vier großen Anstrengungen, ja, wie man es eben machen muss. Mhm. Weil wenn ich die nicht anwende, naja, dann wäre ich nicht weit kommen. Ne? Weil es eben immer darum geht, letztlich diese unheilsamen Sachen aufzugeben und die heilsamen zu entwickeln. Ja, das wird mir was anderes geben. Ja. Das Problem ist eigentlich immer diese Ablenkung. Und Ablenkung hat ja auch immer mit dieser Geschichte mit dem Chip-Dots, dass das eben nicht das Herz das wirklich ruhig, ja, sondern der fließt dann da hin, Papanja, das kennt man. Und man macht dann alles, wie mein trivialen Beispiel mit der Mathe-Lerngruppe, das ist dann das Gleiche wie mit unserem Geist, wenn wir uns hinsetzen und denken, was mache ich danach? Dann heißt das eigentlich, der Geist ist nicht wirklich darauf ausgerichtet. Und dann muss ich halt schauen, da gibt es ja gewisse Tricks, ja, wie man eine gewisse Motivation, eine gewisse Dringlichkeit, sagen wir mal, kriegt. Wenn man meinetwegen die Vergänglichkeit reflektiert oder so. Das ist ja jetzt ein gewisser Luxus. Ich kann da herfahren und so weiter. Ich kann daheim auch meinetwegen jeden Tag 5 Stunden üben, was ich nicht mache. Ja, aber grundsätzlich kannte das alles. Aber wer weiß, ob ich das machen noch kann. Ja, da hat man nur einen kleinen Unfall oder irgendwas und schon. Ja. Also das gibt gewisse Sachen, die Motivation dann steigern. Wie kann man ja dann üben, wenn man merkt, was ist mit dem Anliegen nun jetzt so weit. Also da gibt es ja unglaublich viele Sachen, so Werkzeugkastenmäßig. Das haben wir ja mal bei den 7 Bhujangas, da gibt es ja von oben Pandita dann also Reflexionen, wie man Energie zum Beispiel kriegt, wenn man keine hat, oder wie man Geist erfreut und so weiter. Das muss man halt da machen. Wenn man es nicht macht, nutzt es wenig. Das zeigt eben auch bei den Idipadas das schön, dass das, du musst das einfach machen. Und dann im Schauen hat es geklappt und wenn nicht, naja, dann war die Reflexion halt vielleicht nicht bei mir die ideale Form. Dann hätte ich vielleicht was anderes reflektiert. Dann nehme ich halt den nächsten Punkt und probiere es damit. Ja, also von meiner Seite war es dann. Dann danke, dass Sie mitmachen und dann wünsche ich Ihnen einen schönen Nachhauseweg.